Liebe Podcast-Gemeinde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Medizinmänner und ihrem Podcast. Ich habe heute die allergrößte Ehre, meinen geschätzten Kollegen, den Dr. Matt, der auf die Kette gehört, Matthias Manke, am anderen Ende meiner Telefonleitung begrüßen zu dürfen. Matthias, ein herzliches Willkommen zum heutigen Podcast. Servus, mein Freund.
Hallo, lieber Patrick. Was freue ich mich wieder, mit dir am Start zu sein. Und ich habe gehört, es gibt ein spannendes Thema, nämlich Transplantation. Und ich bin gespannt, was Professor Statistik in Person von Patrick Julius uns darüber mitteilen wird.
Transplant, du gehst ja schon wieder gleich in die Vollen. Transplantation, ja, das ist ja ein mega umfassendes Thema. Und ich glaube, wir haben beide auch ein paar private Geschichten, die wir da vielleicht aus unserem beruflichen Alltag nochmal nachher zum Besten geben können. Ja, ein wichtiges Thema, finde ich, super interessant und eben auch teilweise behaftet mit Mythen und falschen Vorstellungen, die vielleicht auch dazu führen, dass die Menschen dem Thema etwas kritisch gegenüber eingestellt sind, insbesondere hier in Deutschland. Das ist ja nicht so besonders doll. Was mich gleich zum statistischen Part bringt. Was glaubst du denn als Unvorbereiteter, wie viele Transplantationen es in Deutschland, Organtransplantationen muss ich sagen, im Jahre 2022 gegeben hat? Ungefähr.
Ungefähr. Da komme ich mir wieder vor, wie die grünen Politikerin Ricarda Lang, die nach der Durchschnittsrente in Deutschland gefragt wird und das mit 25% zu viel beziffert.
Ricarda Lang, meinst du?
Ricarda Lang, ja. Und wie viele Transplantationen erfolgen das? 300, ich würde sagen, pro Jahr sind es, was? Also alles an Transplantationen, du weißt ja, was man alles transplantieren kann. Du meinst jede Transplantationsoperation?
Nee, Organe.
Also Organe,
Organe.
Große Organe, das heißt...
Organtransplantation.
Ich rede jetzt nicht drum herum. Das heißt also, okay, du sagst einfach nur, jemand verunglückt und da werden alle Organe ausgenommen, das sind zum Beispiel 5 Stück, das heißt schon wieder 5 Transplantationen, da kommen wir im Jahr auf 5.400.
Ja, die Richtung ist gar nicht so schlimm. Also 2022 waren es 3.372. Und davon war jede sechste, muss man jetzt auch noch dazu rechnen, da sind nicht deine Autounfälle alle dabei, jede sechste war eine Lebentransplantation. Was würdest du Leben gerne am liebsten transplantieren, von dem du genug hast?
Ich habe überlegt, die Hornhaut, das ist nicht, dann werde ich blind. Also könnte ich doch glatt eine Niere abgeben, ein bisschen Stück von der Leber halt. Das wären so die Sachen, die ich entbehren könnte. Ja, und Knochenmark. Knochenmarktransplantation würde auch gehen. Knochenmarkspende. Ja, das würde auch auf jeden Fall gehen. Ich bin Knochenmarkspender, spätestens seitdem meine Mutter damals an Leukämie erkrankt war. Da habe ich mich testen lassen und seitdem bin ich in der Kartei drin, habe aber leider noch nie irgendwie eine Anfrage bekommen, aber kann das nur jedem nahelegen halt. Also das heißt auch in der Familie, ja, meine Mutter, Leukämie, ich war noch niemals Spender, es wurde aber ein Spender gefunden, deswegen, aber ich bin in der Kartei drin und freue mich darauf, irgendwann was Gutes tun zu können. Ja, man braucht einfach nichts weiter, als keine Angst dafür zu haben.
Ja, völlig richtig. Ich bin auch typisiert und leider auch noch nie angefragt worden. Ich habe einen Bekannten, den haben die schon zweimal angefragt und auch zweimal durchgeführt. Und das ist natürlich, das waren ganz easy. Also man denkt ja, oh, jetzt machen wir die Hüfte auf oder sowas. In den meisten Fällen geht es ja wirklich übers Blut, dass du ein Medikament gespritzt bekommst ein paar Tage vorher. Und dann hast du so ein bisschen... ja, grippeähnliche Symptome im schlimmsten Falle und dann wird dir Blut abgenommen und die Hälfte kommt wieder zurück und das war's. Und in einigen Fällen gibt es dann wirklich die Stanze hinten aus dem hinteren Beckenkamm, was aber nicht so häufig ist. Aber auch das ist ja überhaupt kein Einsatz im Vergleich zu dem, was man dadurch Gutes bewirken kann. Also für alle, die es noch nicht sind, typisiert euch die Sache mit dem Stäbchen ganz easy und es ist wirklich, also besser und einfacher kann man nichts Gutes tun.
Genau, besser und einfacher kannst du kein Leben retten halt, ja. Also bevor man irgendwo jemanden reanimieren muss, da kann man doch einfach mal so ein bisschen Blut, Stammzellen abgeben. Was ich dich aber fragen möchte, ist letztendlich, du hast ja gesagt, es werden so über 3000 Transplantationen im Jahr durchgeführt. Wie viele Leute stehen denn auf der Warteliste der europäischen Vermittlungsstelle Eurotransplant in Deutschland alleine? Was meinst du? In Deutschland?
Eurotransplant? Okay. Ich würde sagen 22.143.
Auch nicht schlecht, aber das ist ein bisschen wenig. Aktuell sind es 9.400 Deutsche, die auf ihre Transplantation warten halt. Ja, und 9.400 ist eine immense Zahl bei dem, was wir an Mitbürgern aktuell in Deutschland haben. Dafür bist du auch mal zuständig. Es sind, lass mich die raten, über 60 Millionen, oder? Genau. Und jetzt muss man sich das
du
mal
bist
vorstellen.
Noch, bei Deutschland 1989, ja.
Ja, da bin ich stehen geblieben. Das ist die deutsche Einheit. Das ist, ich weiß ja ganz genau, wie ich das gefeiert habe. Ich war Billard spielen mit einem Freund. Das war meine Einheitsfeier letztendlich, ja.
Also wir halten fest, 2024, Matthias, machen wir 60 Millionen Bundesbürger und 11 Bundesländer.
Ja, wenn du das so sagst, dann ist das letztendlich
ja.
So.
Ja.
Ja. Also wir wissen jetzt, wie groß der
Bedarf ist. Ja, aber stell die Frage fängt begehen.
Ja, bitte. Du.
Ja. Ja, nee, die Frage begann sehr interessant. Ich bin jetzt neugierig, wie sie weiter endet. Du wolltest mich was fragen.
Also, das habe ich ja schon.
Da bist
du. Ja. Dann haben wir uns verschossen. Das ist der Nachteil halt, wenn du das hier so übers Internet machst. Das ist eine Katastrophe, ist das. Okay, frag die anders.
Also, was man ja sagen muss, in Deutschland, welches, ja? Ich bin ganz ohr. Welches Bundesland ist denn am spendenfreundlichsten in Deutschland?
Das ist eine gute Frage halt. Wem schätze ich so ein, dass die sehr freundlich sind und Gönner sind? Das sind die Bayern.
Du kommst da nicht drauf. Es ist Bremen. In Bremen sind, also wir hatten gesagt, 2000 oder 3000 irgendwas Transplantationen in Bremen, die häufigsten, obwohl das so ein kleines Bundesland ist. Auch witzig. Und die am spendefaulsten sind meine Nachbarn die Niedersachsen.
Ja.
Ja. Ne?
Ja. Ja.
So, ja, ja, und ja. Was wird denn am häufigsten gespendet? So, was meinst du, was am häufigsten gespendet wird?
Naja, wenn wir wissen halt, dass Lebensspende auch so häufig ist, dann wird am häufigsten, glaube ich, eine Niere gespendet oder ein Stück von der Leber.
Sehr gut, sehr gut. Und was ist am schwierigsten zu spenden? Oder was am aufwendigsten bei der Transplantation?
Am aufwendigsten, glaube ich, sind Herz und Lunge. Das sind so die großen, komplizierten Eingriffe.
Falsch. Es ist wirklich die Leber. Das ist Herz-Lunge ist ja eigentlich relativ einfach. Die haben ganz klare Anschlüsse. Das ist also nicht so schwierig. Und die werden ja meistens als Paket verschickt. Das heißt, Herz-Lunge meistens eine reine Herztransplantation, klar, aber häufig Herz-Lungen-Paket zusammen weg. Ja, und am seltensten wird der Dünndarm. Es gibt teilweise Dünndarmtransplantationen, das gibt es theoretisch auch. Theoretisch gibt es ja alles, aber eben das ist eher selten. In Deutschland, und das ist so ein bisschen komisch, ist die Lebensspendenbereitschaft international gesehen am niedrigsten. In Deutschland denkt man wahrscheinlich immer, oh, weiß ich nicht, wenn ich dem noch was spende, dann will der nachher noch was von mir. Also das ist in anderen Ländern sind die viel offener, viel bereitwilliger. Und Lebensspende ist natürlich gerade in der Familie am einfachsten.
Also ich glaube, auch in der Familie kannst du dich am einfachsten dazu hinreißen lassen, wenn du mich siehst, wenn dein Familienangehöriger da leidet und die Konstellation zwischen Blut sehr gut passt, ich glaube, da gibt es die wenigsten, die aus Angst so einen Eingriff ablehnen. Also ich würde es definitiv immer durchziehen, gerade wenn es die eigenen Kinder betrifft, aber auch Mutter, Vater, da sollte man keinen Abstrich machen. Aber letztendlich ist die Medizin so weit, dass man auch jemandem anderen eine Lebensspende geben kann, halt, der nicht unbedingt aus dem Familienkreis kommt, wenn die Werte dementsprechend übereinstimmend sind.
Ja, welche Werte sind denn da wichtig? Das würde mich ja mal interessieren. Du kommst da hin und welche Werte neben dir? Gucken die nach der Blutgruppe oder was ist wichtig, um jetzt zum Beispiel mal deine Niere zu spenden. Die möchtest du gerne, weil du hast, brauchst Geld und sagst, Mann, ich muss wieder ein bisschen, wir brauchen ein neues Auto, die eine Niere opfer ich. Wonach wird die denn dann vergeben?
Das ist eine gute Frage, beantworte die mal. Ich würde mich bei dieser Antwort nur aufs Glatteis bewegen, deswegen möchte ich sofort eine Antwort der Transplantationskoryphäe haben.
Aber ich sehe dich so gerne auf dem Glatteis. Du kannst auch gut tanzen, du bewegst dich bestimmt anmutig darauf. Gib uns doch mal eine Kostprobe deines Schlittschuhfahrens.
Nein. Du, auch wenn du mich aufs Glatteis führen willst, das mache ich einfach nicht. Außerdem möchte ich dich mit meinem Wissen angeben. Halt, also letztendlich, natürlich haben wir unsere Blutwerte da halt. Aber verrat es uns doch. Und unseren Hörern, ja.
Du bist ja, das ist immer wieder schön. Deine Zurückhaltung, das ist schön. Das ist einfach schön zu sehen. Es wäre schon ganz schön, wenn das Blutsystem AB0-System, also Blutgruppe A, B oder 0 einigermaßen passt. Das guckt man natürlich als nächstes an. Dann gibt es auch noch so Leukozyten, das sind ja die weißen Blutkörperchen, und da gibt es dieses HLA-System, Humanus Leukozyten-Antigen, das ist also ein Antigen, eine Oberflächenantigen auf den weißen Blutzellen. Denn die weißen Blutzellen, die haben ja mit dem Immunsystem zu tun. Und das ist ja der große Gegenspieler der Organtransplantation. Und da gibt es ja auch, wir wissen es heute, wir haben es im Studium mal gelernt, früher wusste man es überhaupt nicht. Und da sind die Leute ganz naiv da dran gegangen. Und in der Nazi-Zeit gab es zum Beispiel ganz, ganz brutale, grauenhafte Versuche, indem man, weil die aus ihrer Naivität und Dummheit heraus und Nichtwissen heraus Sachen versucht haben, um eben den Soldaten an der Front bei großen Hautverletzungen, bei großen Hautdefekten zu helfen, hat man sich überlegt, das hat man natürlich nicht bei den Soldaten gemacht, sondern bei armen KZ-Insassen und Zwangsarbeitern, und hat die einfach als Versuchskaninchen missbraucht und hat denen auf vorgefertigte Hautdefekte Katzenfell drauf genäht. Weil die total naiv und dumm waren und überhaupt keine Idee hatten, dass es sowas gibt wie ein Immunsystem, und dachten, naja, der Katze, die jetzt warm, da können wir den Defekt, einen großen Defekt, kann man damit decken. Ist natürlich alles total in die Luft gegangen, Immunsystem antworten hat natürlich Rieseninfektionen und zu Toten geführt. Und da hatte man nicht eine Idee von Immunsystem. Ne? Heute, wie macht man es heute, wenn du große Hautdefekte hast? Musst du da brauchst du irgendwelche Fremdtransplantationen? Nimmst du Haut von deinem Nachbarn?
Nein, nicht unbedingt. Also eigentlich nimmst du die eigene Haut, die wird dann abgeschält, dann kannst du sie noch strecken halt, ja, also dann wird die Haut so bearbeitet, dass wie so ein Gitter drüber geht, und dann wächst sie letztendlich wieder zusammen halt. Also damit kannst du auch großflächige, ja, freiliegende Flächen kompensieren, und also du kannst sie überall irgendwo abschaben.
Genau, ne, das ist diese Mesh-Graft. Mesh ist ja wie so ein Jägerzaun, den du in der Länge ziehen kannst, und die wird mit so einem elektrischen Käsehobel einmal von der Haut vom Oberschenkel weggezogen, und da sieht man immer ganz gerne da. Ja, und das, aber so ist das, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Immunsystem hat, dann hat man solche Sachen einfach versucht, ne? Und das ist eben das Problem, dass das Immunsystem, was uns ja zum einen wichtig ist, da haben wir ja gemerkt bei unserem Podcast über die Erkältung, und wenn das Immunsystem schlapp ist, werde ich an jeder kleinen Erkrankung erkranken oder Infektion erkranken oder sogar sterben. Aber auf der anderen Seite will ich es bei einer Transplantation natürlich so gering wie möglich halten. Und dann gucke ich eben, ob diese Faktoren grundsätzlich stimmen, wenn die übereinstimmen. Und dann gebe ich aber dennoch nachher Immunsuppressiva, also Stoffe, die das Immunsystem hemmen und runterfahren, damit das Immunsystem nicht dennoch anfängt, gegen das neue Organ anzukämpfen.
Genau.
Und die Priorisierung für welches Organ gebe ich wem, ist eben ganz interessant, dass es eben dieses HLA, die Punkte müssen übereinstimmen. Und dann nimmt man am liebsten identische HLA-identische Geschwister, dann HLA-identische Fremdspender, also nicht aus der Familie. Und dann gibt es eben teilweise Versuche für andere Familienangehörige, familiäre Spender, wo eben vielleicht das Blutsystem passt und andere Sachen, aber HLA nicht hundertprozentig matcht. Da sind die eben, das würde natürlich die Option auf mehr Transplantationen natürlich deutlich erhöhen. Aber da ist man noch so ein bisschen in der Erprobungsphase und teilweise eben auch noch nicht ganz so weit gekommen.
Darf denn jeder transplantieren? Ja, also das heißt, darf sich jeder zur Verfügung stellen? Oder gibt es da Einschränkungen? Also ich stelle mich jetzt zur Verfügung halt. Ja, darf das auch jemand anderes machen, der vielleicht ein bisschen mehr Alkohol trinkt? Ich frage für einen Freund.
Also du musst gesund sein. Wenn du selbst an einer Tumorerkrankung erkrankt bist, zum Beispiel, brauchst du das auch nicht machen. Wenn du selber auch nur noch auf einem Pott fährst, dann läuft das auch nicht. Also man muss schon drauf gucken. Und das wird auch im Rahmen der Transplantation gemacht. Wenn du jetzt der optimale Spender wärst, dein HLA-System ist optimal, alles ist gut, Blutgruppe und so weiter, passt, dann guckt man immer noch nach. Dann bist erstmal, wenn du jetzt im Krankenhaus bist, ja, und das, da kommen wir vielleicht auch noch auf die andere Frage gleich zu sprechen, die viele Leute stellen, die Angst haben. Sie fahren mit dem Motorrad, fallen sie um und dann werden sie sofort, weil sie einen Organspendeausweis haben, werden sie sofort ausgeweidet. Das ist natürlich nicht so. Und erstmal muss man gucken, ist er überhaupt Spender? Ne? Oder die Angehörigen entscheiden das. Oder du sagst es eben selbst. Dann muss diese HLA-Typisierung funktionieren, das Blutgruppensystem. Und dann guckt man, hat derjenige einen Infekt im Körper? Hat er einen Tumor? Oder eben auch ein chronisches Suchtleiden, ist er heroinabhängig oder hat HIV oder sonstige Geschichten, das läuft unter Thema Infektion, dann bist du raus. Also diese ganzen Punkte müssen alle abgearbeitet werden, bis du dann letztendlich zur Entnahme zugelassen wirst, ob du jetzt eine Lebensspende machst oder eben auch auf der A40 verunglückt bist.
Ja, wie ist das denn, wenn ich auf der A40 verunglücke? Ich bin ja Motorradfahrer. Du hast den Fall ja schon angesprochen. Das heißt, muss ich Angst haben, dass ich sofort ausgeweidet werde, nur weil ich meinen Organspendeausweis dabei habe? Oder sagen die, den können wir noch retten halt, oder der ist hirntot, und werden meine Angehörigen doch noch gefragt, wenn ich einen Organspendeausweis habe? Fragen über Fragen. Ich bring mal ein bisschen Ordnung rein. Ich habe einen Organspendeausweis, verunglücke.
Also, wenn du auf der A40 mit deinem Motorrad fährst, ist die Chance minimal, dass du eine ernsthafte Verletzung wirst, weil du in so einem langsamen Tempo fährst, dass es wahrscheinlich maximale Verletzung im Sprunggelenk ist, eine leichte Verstauchung. Dann Thema Hirntod, den Unterschied wird auch keiner feststellen können, ob du jetzt Hirntod bist oder nicht, weil das seit Jahren. So, das zu dem Thema. Dann aber, und so sehen wir es ja auch in der Sachsenklinik, die du und ich ja immer sehr, sehr gerne gucken, oder für die Älteren unter uns, OP-Ruf Dr. Brinkmann, da ist es ja so, dass der junge Motorradfahrer Fridolin, der fährt mit seinem Motorrad vor die Wand, ist hirntot und ist startklar für die Transplantation. Nebenan liegt die junge Krankenschwester Elvira mit einer Lungenfibrose und braucht eine Lunge. Und dann liegen die direkt in zwei Zimmern nebeneinander, und dann sagt dann der Chefarzt: Ich glaube, wir können von dem Fridolin die Lunge direkt übers Bett rübertragen, dann haben wir es. Das wäre schon sehr, sehr seltsam, dass diese Konstellation wirklich zutrifft, dass jemand, dafür gibt es ja in Leiden Eurotransplant, dieses europaweit. Und wenn du hier umgibst, dann kann das sein, dass irgendwo in Süditalien ein Weinkellner sagt, ich brauche eine kleine, okay, bei der großen Marke, eine große Leber. Und dann kriegt der große Leber, wenn es passt. Wenn er auch registriert ist und ihr beide registriert seid. Aber bevor du erstmal freigegeben wirst, muss erstmal der einwandfreie klinische Tod festgestellt werden. Und das müssen zwei unabhängige Ärzte, unabhängig voneinander, unabhängige Fachgruppen müssen das durchführen. Da gibt es verschiedene Tests, um wirklich rauszugucken, rauszufinden, und CT und. Der ist wirklich klinisch tot. Der kommt nicht wieder. Den können wir wirklich als Transplantationspatienten benutzen. Wenn dann die Eltern, die Angehörigen, der Patient selbst auch noch sagt, ja, ich möchte transplantiert werden, das ist in meinem Sinne, und dann eben, was ich eben erwähnte, die ganzen Erkrankungen und so weiter ausgeschlossen sind und HLA-Typisierung passt, dann kann es losgehen.
Hast du das schon mal live erlebt?
Ja, habe ich wirklich. Und das war, aber ganz kann ich mich sehr, sehr lebhaft daran erinnern. Ich war damals Assistentarzt in der Neurochirurgie in Norwegen, und das war in Tromsø in Nordnorwegen, nicht unbedingt bekannt für seine wunderbaren Sommer, sondern kurze Sommer, lange Winter. Und es war wirklich ein wunderbarer Sommertag. Auf der Intensivstation hatten die in den Zimmern, die nicht belegt waren, die Fenster offen, weil es relativ laue Nacht war. Und war einfach toll, wirklich ein ganz toller tolle Nacht, war richtig schön. Und da war eine junge Frau, die kam rein, die hatte sich auf die Toilette gesetzt und war dann kollabiert. Und kam rein und war hirntot. Die hatte Aneurysma im Kopf gehabt und bei Druck und unter anderem eben auch auf der Toilette war das geplatzt und das gesamte Hirn war direkt vollgelaufen. Und es war stand nicht zu retten, das Leben. Und diese wirklich attraktive 30, 35-jährige Frau lag da in so einem Sommerkleid. Also war unglaublich, unglaublich, dass diese Situation eintraf. Ja, und dann musste ich das, die Kinder lagen noch im Bett und wussten von nichts, schliefen noch. Und ich musste mit dem Mann darüber sprechen, dass die Frau tot ist, dass das nicht zu retten ist. Und quasi im selben Atemzug musst du dann auch das Thema Transplantation ansprechen. Und dann wird man, dann spätestens dann sollte man die Sprache ordentlich kennen, um den Leuten das einigermaßen emotional und verständlich und angenehm rüberzubringen. Und das waren schon schwierige Gespräche. Aber die hat das auch gemacht, aber es war wirklich ganz, ganz grausam. Denke ich ab und zu immer noch dran zurück.
Das,
hast du das gehabt, ja. Irgendwo Kontakt damit gehabt?
Ja, also deine Geschichte ist grausam und ich habe das in Bochum erlebt. Das war auch Sommer und ich hatte Dienst letztendlich als Unfallchirurg und war deswegen in der Klinik drin, nachts auch. Und wir hatten aber tagsüber einen Rollerunfall, einen Verkehrsunfall. Ich glaube, das Mädchen war 16, 17 und war dann auch hirntot. Und da haben die Angehörigen auch entschieden, dass sie zur Transplantation freigegeben wird. Und ich bin dann mit in den OP gegangen, habe mich dann auf die Seite der Anästhesie gestellt, habe mir das dann noch angeschaut, habe dem jungen Mädchen, das muss man einfach so sagen, dann auch über die Stirn gestreift, weil 16, 17, das ist kein Alter dafür. Und das Transplantationsteam ist eingeflogen worden und dann wurde letztendlich Organ für Organ entnommen und das wurde dann letztendlich dann europaweit verschickt. Und irgendwann wird dann zugemacht, dann das ist eine ganz komische, ruhige Atmosphäre, aber letztendlich muss man sagen, hat sie mit der Organvergabe andere Leuten wieder die Möglichkeit gegeben, weiter zu leben. Und deswegen war das für mich auch nie eine Frage, dass ich mich dafür nicht zur Verfügung stellen möchte. Und deswegen habe ich immer meinen Organspendeausweis dabei und würde auch raten, dass jeder so einen Organspendeausweis dabei hat. Ja, ihr könnt ihn auch runterladen. Ich mache jetzt mal wieder Werbung dafür, nämlich www.organspende-info.de. Kann man sich den ausstellen, man kann gucken, welche Organe man spenden will und welche nicht halt. Man kann ihn als PDF ausdrucken, direkt mit ins Portemonnaie geben und man tut letztendlich was Gutes. Man wird zum Lebensretter ohne viel Aufwand und ich finde das immer was Besonderes und das ehrt jemanden auch, wenn er zu Lebzeiten sich schon dafür entscheidet.
Absolut, also das ist, Entschuldigung, einmal rausschneiden. Absolut, das sehe ich genauso. Ich habe eine ähnliche Geschichte auch mit einem jungen Mädchen damals gehabt und ich finde das wirklich, also selbst als Mediziner, wenn man schon so einiges mit dem Tod und so zu tun hatte, das sind erschütternde Momente und gerade, wie du das sagst, du sitzt da und das ist kein Alter und dann, du weißt, wie das, ja, dass da nachher alles leer ist und das ist schon der einzige Trost, ist wirklich zu wissen, dass dadurch andere junge Menschen vor allem ein neues Leben bekommen haben und das ist wirklich das Einzige, was das ist, sonst ist es eigentlich todtraurig. Ich habe da sehr großen Respekt vor, muss ich sagen. Ja, trauriges Thema, aber auch ein wichtiges Thema. Und deswegen ist es auch wichtig, da eben mit diesen Mythen aufzuräumen, dass man da direkt an der Ecke überfallen wird und einem die Organe geklaut werden, nur weil man einen Organspendeausweis hat. Dem ist absolut nicht so.
Ja, und ich denke, das konnten wir gut und eindrucksvoll heute schildern. Ja, also wie gesagt, habt keine Sorge, keine wird ausgeweitet. Dafür gibt es das mindestens 4-Augen-Prinzip. Und das eigene Leben ist immer noch das wichtigste Leben und darauf ist jeder Arzt geeicht. Es gibt keine Organmafia hier, Organspende wird nicht bezahlt. Das ist letztendlich alles verboten und das ist auch ganz gut so. In anderen Ländern sieht es vielleicht ein wenig anders aus. Bei uns in Deutschland läuft das alles wirklich safe.
Wir wollen mal ein bisschen noch zum Ende hin ein bisschen heiterer werden. Sag einmal, was ist denn die am häufigsten operierte oder nee, Entschuldigung, transplantierte Organ, Zelle.
Organzelle?
Organzelle. Ja, Teil eines Organes. Na, die Einzelle nicht.
Ja, die Hornhaut.
Die Hornhaut. Sehr gut. Und wie viele sind
die? Die Vorhaut. Ja.
Da komme ich auch noch drauf zu sprechen.
Ja.
Wie viel? Was meinst du in Deutschland in einem Jahr?
Hornhaut 628.
Ah, Quatsch. 9000. Wenn wir sagen 3000 Organe und die häufigsten sind da die. Über 9000 Hornhauttransplantationen fürs Auge.
Jetzt verwirrst du mich, aber du hast mal verwirrst du mich. Du hast mich am Anfang gefragt, wie viele Transplantationsoperationen werden durchgeführt und hast gesagt 3400. Und davon alleine sind 9000 die Hornhaut, ja?
Nein, ich hatte gesagt Organe. Und damit meine ich jetzt über Lunge.
Ach so. Das musst du auch zum Orthopäden neben mir sagen. Ja, Entschuldigung.
Wie viel Vorhauttransplantationen gibt es denn?
Vorhautresektion gibt es. Vorhauttransplantation gibt es, glaube ich, null. Ja.
Gut. Es gibt, jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Penistransplantationen, wie viele gibt es denn davon? Sind die häufig oder eher selten oder gibt es die gar nicht?
Ich muss ja sagen, das ist ja eines meiner Steckenpferd-Themen, aber da bin ich überfragt. Verrat es mir. Ja. Also ich habe das nicht gesehen.
Das ist aber sehr selten. Gibt es wirklich. Also der war aber nicht zeugungsfähig danach. Aber man hatte wirklich Penis und Hoden transplantiert nach einem Soldat, nach einer etwas unglücklichen Explosion. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mal schlau gemacht und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Penis zu rekonstruieren. Das wird ja bei Transsexuellen gerne gemacht, wenn die einen Penis haben wollen, dass man da aus Hautschichten was zusammenbastelt. Aber das fand ich sehr interessant. Zitat, Penisrekonstruktion aus körpereigenem Material gibt es oft unbefriedigende Ergebnisse. Fand ich
das
schön.
Das ist eine sehr schöne Formulierung, eine sehr witzige Formulierung, mit der wir das Thema heute, glaube ich, erfolgreich abschließen können, lieber Patrick.
Ich möchte noch ein bisschen auf mich selbst zu sprechen kommen, denn du sagtest, es gibt keine Organmafia. Ich bin im zarten Alter von 24 Jahren der Organmafia anheimgefallen, als man mir meine Haare aus der Stirn bei einer Nacht- und Nebelaktion wegtransplantiert hat und irgendwelchen Leuten auf den Kopf, die laufen jetzt mit vollem Haupthaar rum und mir hat man vorne eine hohe Stirn hinterlassen. Da war ich sehr betrunken, man hat mich irgendwo mit morgens aufgewacht, hatte Pflaster auf dem Kopf und mir fehlten meine fast bis zu den Augenbrauen reichende Haaransatz. Mein tiefer südeuropäischer Haaransatz, er war weg. Das möchte ich auch mal sagen, das bedauere ich bis heute.
Ja, aber ich muss dazu anmerken, das war nämlich, du warst 24, hast das erste Mal mit deinen Freunden in der Türkei Urlaub gemacht in Side, hast dich da abgeschossen mit Raki und du weißt ja ganz genau, dass viele Leute in die Türkei zur Haartransplantation fliegen. Das heißt, die haben dich einfach Hotelzimmer A, Patrick, zack, Haare weg, Hotelzimmer B, Herr Klaus Müller aus Dortmund, zack, mit neuen Haaren zurück. Wenn du da schon mal gesessen hast, im Flieger von der Türkei zurück, dann gibt es extra Flieger, wo die alle mit diesen leichten Schamhaaransatz auf der Stirn zurückfliegen. Und ich glaube, jetzt laufen 2, 3 Leute mit deinem ehemaligen Schamhaar vorne von der Schirm hier bei uns in Deutschland rum.
Ja. Und haben Erfolge als Model wahrscheinlich auch.
Ich
wollte dich noch kurz zum Schluss fragen, hier Organtransplantation. Wie lange können die Organe denn aus dem Körper rausbleiben, bis man sie einpacken muss wieder in den nächsten?
Die werden ja tiefgekühlt irgendwo hingeschickt. Ich schätze mal so, dass du hast 24 Stunden Zeit im Durchschnitt.
Also die Niere, die ist wirklich am tolerantesten. Die schafft 24 Stunden. Das Herz-Lungen-Paket 6 Stunden. Da musst du also flott fliegen in Deutschland. Und Leber, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse 12 Stunden. Und das wusste ich auch nicht. Bis zu 72 Stunden nach Herz-Kreislauf-Stillstand kann noch entnommen werden. Ich dachte, da wäre die Autolyse schon im vollen Gange. Aber so stand es geschrieben.
Okay, da auch wieder neue Infos. Ja,
man weiß,
lieber Patrick.
Man weiß auch nicht, ob das
lieber Patrick. Stimmt, ne? Ja. Du hast mir heute wieder die Augen geöffnet und nicht meinen Brustkorb. Das ist auch ganz gut so. Aber ich glaube, mit deinem Wissen und meinem Unwissen haben wir heute wieder vielen Leuten die Augen geöffnet. Ich habe den einen oder anderen schon am Handy spielen sehen und bei organspende-info.de seinen Ausweis hab anfordern sehen. Und ich wünsche mir, dass irgendwann, nee, vielleicht kommt irgendjemand, einer von uns in so eine Situation und ist froh, dass es einen Spender gibt. Und von daher spendet und erfreut ja unsere Herzen.
Und eure eigenen Herzen. Seid glücklich und zufrieden mit euch und eurem Tun. Das hört sich schon fast philosophisch an. Matthias, es war wieder, wie immer, ein schönes Gespräch mit dir. Ich freue mich schon auf das nächste Thema. Ich glaube, es wird noch spannender. Viel Spaß in der Zwischenzeit. Wir sehen uns nächste Woche und ich wünsche allen eine gesunde und glückliche Zeit bis dahin. Macht's gut und passt auf euch auf.
Ein gesundes Glück auf und danke dir für Augen öffnen. Lieber Patrick, bis nächste Woche in alter Frische und dann wieder vielleicht live zusammen in einem Kellerraum. In dem Sinne, tschüssi.
Tschüss.